Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und zusammen mit meinem Kollegen, dem Brückenprofessor Roland Mayer. Brücke, weil du Professor für digitale Kulturen und Künste bist, und zwar an der Zürcher Hochschule der Künste und an der UZH.
Genau.
Stimmt, oder?
Das stimmt, ja. Schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist ja jetzt Teil dieser Sonderedition des universitären Forschungsschwerpunkts Digital Religions. Dem sind wir ja auch beide beteiligt. Und wir haben noch eine andere Gemeinsamkeit. Wir beide lesen regelmäßig die WOZ.
Also,
und das ist eine Schweizer Zeitung, die jetzt neu eine Kolumne mit dir hat. Und diese Kolumne, da geht's um, sag mal den Namen kurz der Kolumne.
Slopaganda oder Slopaganda. Genau,
deshalb
ein erklärungsbedürftiges
Deutsch oder Englisch.
Ein Name, genau. Aber ja, eine Online-Kolumne, die im Augenblick alle zwei Wochen erscheint. Auch nur 6 Folgen sind jetzt geplant. Genau, soll ich erklären?
Was ist Slopaganda oder Slop?
Genau, bevor man Slopaganda erklärt, müsste man schon mal Slop erklären. Auch das ist wahrscheinlich noch nicht in der Alltagssprache überall angekommen. Ist aber ein Wort, was Karriere gemacht hat. Also Merriam-Webster, das große amerikanische Wörterbuch, hat es zum Wort des Jahres 2025 erklärt. Slop, und zwar konkreter AI-Slop, also KI-Schrott, liest man manchmal, Schmodder, ist im Grunde eine abfällige Beschreibung für das, was generative KI-Modelle produzieren an Bildern, an Texten, an Musik. Bei mir geht es tatsächlich dann vor allem auch um Bilder und Videos, die mittels KI hergestellt werden. Slop, erstmal sozusagen von der Begrifflichkeit, ist so eine Art Brühe oder auch Abfallreste.
Ja, so ein bisschen widerlich.
Bisschen eklig, massenhaft, unangenehm, etwas, was man sozusagen eher nicht bestellt hat, sondern mit dem man gefüttert wird.
Ich habe noch nicht gefrühstückt.
Ist Slop auch sozusagen quasi, das sind die Abfall, Essensabfallreste, die man den Schweinen an die Schweine verfüttert. Ne? Also und sozusagen diese Bildlichkeit und Metaphorik hat offenbar sehr gut eingeschlagen, um das Aufdringliche an KI-generierten, vor allem auch Bildern zu beschreiben. Also das früheste Phänomen, was so beschrieben und beobachtet wurde und so massenhaft auffällig wurde an AI-Slop, war vielleicht der Shrimp-Jesus. Das ist jetzt auch schon wieder, ich muss mal nachrechnen, ist es schon auf jeden Fall 2 Jahre, wenn nicht länger her, dass auf Facebook immer mehr KI-generierte Bilder von Accounts geteilt wurden, die gar nichts anderes gemacht haben, als KI-generierte Bilder zu teilen. Und diese Bilder hatten manchmal religiöse Inhalte, also tatsächlich kam Christus immer wieder vor und auch die Reaktionen auf diese Bilder waren dann häufig Prayer-Emoji, also die gefalteten Hände als Emoji oder auch Amen.
Also das heißt, es wurde positiv gesehen.
Ja, Menschen haben darauf positiv reagiert, aber eben auch nicht nur Menschen, sondern auch Bots. Also eine Strategie dieser Accounts, die diese Bilder massenhaft geteilt haben, war dann über Bots, also über sozusagen automatische, algorithmische, gekaufte Antworten und Replies, diese KI-generierten Inhalte in die Timelines, in die Feeds von anderen NutzerInnen gewissermaßen zu schleusen.
Es hat eine missionarische Komponente.
Hätte es, wenn es sozusagen inhaltliches Anliegen hätte in der Hinsicht. Es war aber tatsächlich, nach allem, was man weiß, vor allen Dingen eine kommerzielle Strategie. Es ging
aber
darum.
Wie kann man mit einem Shrimp Jesus Geld verdienen?
In dem Fall auf 2 Weisen. Also Facebook, Meta, überhaupt die Plattformkonzerne bezahlen ja Content Creators für viralen Content. Also wenn man eine bestimmte Menge an Engagement, Engagement, wie das dann so heißt, also Klicks, Likes, Shares generiert, dann kann man das, wenn man Teil von entsprechenden Programmen ist, also sich da entsprechend angemeldet hat, monetarisieren. Und dann kriegt man minimale Centbeträge sozusagen, wenn das ein paar 1000 Leute schauen, aber wenn es in die Millionen geht, dann kann sich das schon lohnen. Und der Witz bei AI Slop, das Geschäftsmodell hinter zum Beispiel solchen Sachen wie Shrimp Jesus, was dann eine wirre, surreale Kombination eben von Jesus und Meeresfrüchten war in dem Fall, in verschiedensten Varianten.
Aber kannst du kurz beschreiben, wie das aussieht? Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das nicht als Blasphemie wahrgenommen wurde und Leute irgendwie das als positiv für ihr christliches Leben gesehen haben.
Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt, also es gab sozusagen tatsächlich Bilder, die eher, glaube ich, sozusagen auf ein christliches Publikum gezielt haben. Und, glaube ich, bei Shrimp Jesus war schon klar, das geht in die Richtung Absurdität, Brainrot. Es geht sozusagen darum, dass das vor allen Dingen Aufmerksamkeit generiert. Leute sozusagen denken, was ist denn das, was ich hier sehe irgendwie? Und dadurch sozusagen erfolgreich ist.
Also, ist das ein Hinweis darauf, dass vielleicht unabhängig davon, ob Leute religiös sind oder nicht, Religion und religiöse Inhalte irgendwas ist, was dann doch noch triggert, also was irgendwie funktioniert mit Aufmerksamkeit?
Den Eindruck habe ich. Also tatsächlich, Shrimp Jesus ist sozusagen da, war dann gewissermaßen Teil eines ganzen Vokabulars. Und wie gesagt, wir reden jetzt sozusagen von der Frühzeit von Slop.
Ja, wir müssen noch in die Gegenwart
kommen.
Es hat
sich sozusagen seitdem entwickelt. Aber tatsächlich sozusagen religiöse Inhalte, religiöse Konnotationen scheinen ein Trigger zu sein von starken Emotionen, starken Affekten, starken Reaktionen vor allem. Und Reaktionen, das hat Anne-Kathrin Koth, Kulturwissenschaftlerin, in ihrem Buch Hyperreaktiv sehr schön beschrieben, Reaktionen sind die Währung sozialer Medien. Und Währung ist eben in dem Fall tatsächlich auch wörtlich zu verstehen, weil es monetarisierbar ist. Also umrechenbar dann in effektives Geld. Und das hat sich von Facebook inzwischen auf andere Plattformen ausgeweitet und verlagert und mit der Verfügbarkeit von KI-Videogeneratoren, die ja inzwischen ziemlich gut sind und ziemlich einfach es erlauben, tatsächlich 30-sekündige, einminütige und noch längere Videos zu machen, ohne großen Aufwand, vor allen Dingen ohne großen Kosten, ist jetzt AI-Slop vor allem tatsächlich Videocontent auf TikTok, auf Instagram und so weiter. Und da gibt es eine ganze Ausdifferenzierung auch von Genres, die sozusagen aber alle darauf zielen, möglichst starke Erregungspotenziale gewissermaßen auszulösen. Und das ganze ökonomische Modell basiert im Grunde darauf, dass diese Art von Content, diese Art von Inhalten sehr billig und massenhaft herzustellen sind über KI-Bildgeneratoren. Und die Leute, die das machen, einfach ausprobieren können, was funktioniert und was nicht. Und wenn dann mal was viral geht, haben sie eine bestimmte Formel gefunden, die sie dann sehr, sehr lange und in verschiedensten Versionen variieren können, bis dann sozusagen gewissermaßen das nächste kommt, was sozusagen
sehr
funktioniert.
Spannend, dass die das selber als Slop beschreiben. Und das ist ja nun sehr ausgesprochen negativer Begriff, so wie du.
Ach so, nein, die Slop-Zuschreibung ist schon eine von außen. Ich weiß gar nicht sozusagen, ob diejenigen, die das produzieren, sich selber zum Beispiel als Slop farmen. Das ist auch ein Begriff, der inzwischen zirkuliert. Kate Crawford, vielleicht eine der wichtigsten KI-Kritikerinnen und Theoretikerinnen, hat jüngst darüber geschrieben, Slop farmen, die das sozusagen im Sinne von auch, wie man schon von Content Farm gesprochen hat, die das wirklich professionalisieren. Das ist keine Selbstbeschreibung, das ist eine Fremdbeschreibung. Und als solches hat sich es auch so ein bisschen, sagen wir mal, ausgeweitet. Also von Leuten, die insgesamt aus guten Gründen, würde ich sagen, generative KI kritisch sehen, wird das Slop-Begriff tendenziell auf alles angewandt, was mit KI produziert wird. Im engeren Sinne würde ich denken, ist es genau diese Art von billigen, massenhaften und ungefragten Content, der allein auf Reaktionen, Aufmerksamkeit und Viralität zieht und eben kommerziellen Interessen.
Vielleicht ist das zu früh, aber eigentlich hast du so eine Vorlage geliefert, dass es schwer ist, dem zu widerstehen. Wieso generell kritisch gegenüber generativer KI? Ich vermute, darüber könntest du jetzt wochenlang reden. vielleicht kannst du 2, 3 Punkte nennen, die aus deiner Sicht besonders relevant sind.
Also wenn man sozusagen sich insgesamt anschaut, was einem im Augenblick als KI-Revolution gewissermaßen auf allen Kanälen verkauft wird, ist klar, da stecken große Konzerne, Tech-Giganten dahinter, die damit natürlich auch Macht tatsächlich monopolisieren. Also ein großes Sprachmodell zu trainieren heißt auch, sich sozusagen Macht darüber anzueignen, wie gesprochen wird und was gesagt wird und was sozusagen an Sprache produziert wird. Das Gleiche für Bilder. Die Basis dessen ist die massenhafte Aneignung von kreativen Werken, von kreativer Arbeit, von Millionen, die im Zweifelsfall nie gefragt wurden und auch nicht dafür entlohnt werden. Gibt inzwischen minimale Ausnahmen, insofern Anthropic zum Beispiel ja jetzt tatsächlich AutorInnen Geld zahlen muss, aber auch in Größenordnung, die für so eine Firma keine Rolle spielen, und zwar einmalig dafür, dass sozusagen das, was da an Millionen von Büchern angeeignet wurde, jetzt dauerhaft sozusagen Teil gewissermaßen der Bestände dieser KI-Modelle ist. Also das es gibt diese Aneignung von kreativer Arbeit, und vielleicht noch sozusagen der dritte Punkt, die massive, ja, schon auch Verschwendung von natürlichen Ressourcen, von Energie, von Wasser, die einhergeht mit dem ja komplett irrsinnigen inzwischen Ausbau von Datenzentren weltweit, der also Größenordnung erreicht hat, von denen man sich fragt, ob das überhaupt jemals ökonomisch sinnvoll ist. Das ist eine riesige Wette, auch eine riesige Blase, aber ist es vor allen Dingen eben auch eine gewaltige Verschwendung von Ressourcen, die auch ja letzten Endes sogar Auswirkungen auf die Klimakrise hat.
Und also durch zum Beispiel diese Gaskraftwerke.
Das ist natürlich sozusagen die übelste Variante, aber tatsächlich ja eine nicht seltene.
Das ist übrigens etwas, wir verlinken das in den Shownotes, dieser Vortrag von dir bei der Republika, den fand ich sehr eindrücklich, weil da sieht man das sehr schön vorgeführt. Das Erste, was du gesagt hast, also inwiefern diese KI-generierten Bilder, Large Language Models und so weiter, unsere Art zu sprechen und damit ja auch letztendlich unser Denken verändern werden und vermutlich jetzt schon verändern, und inwiefern das mit dem Anspruch des Totalitarismus, den bestimmte, du hast glaube ich Tech-Giganten das genannt haben, dass das problematisch ist, das finde ich leuchtet einerseits ein, andererseits suche ich nach so einem konkreten Beispiel, wo ich mir das vorstellen kann, wie sieht das dann also konkret aus?
Also es ist ja interessant, ich bin kein Experte für Sprachmodelle, aber es wird ja jetzt schon auch beobachtet, wie bestimmte Stilistiken, die offensichtlich ChatGPT und Claude gerne nutzen, sozusagen jetzt als Hinweise für KI-generierte Texte gelesen werden, zum Beispiel der häufiger Einsatz des Gedankenstrichs. Das finde ich besonders tragisch, weil ich auch immer sehr gerne Gedankenstriche benutzt habe und mich jetzt jedes Mal frage, sozusagen glauben die Leute, dass ich mir irgendwie ChatGPT hier eingesetzt habe, wenn ich einen Gedankenstrich setze. Das wäre jetzt sozusagen eine vielleicht harmlose Variante. Nein, aber ich denke, grundsätzlich muss man sich fragen, was heißt es, Sprache in der Hinsicht zu monopolisieren? Wer hat dann sozusagen die Entscheidungsmacht zu sagen, was diese Systeme als wahr, als schön, als richtig, als plausibel ausspucken.
Aber das trifft ja dann auch für die Bildwelten zu. Und da bist du Experte.
Das trifft absolut auch für die Bildwelten zu. Und da kann man das, denke ich, sehr klar sehen, wie sehr KI-Bildgeneratoren daraufhin optimiert werden, bestimmte Klischees nicht nur zu reproduzieren, sondern auch zu verstärken. Und das gilt, ist häufig beschrieben worden, für zum Beispiel Geschlechterklischees, auch rassistische Klischees, die schon in den Trainingsdaten sowieso mit drin sind. Mhm. Also diese Modelle werden ja mit riesigen Mengen von Bildern aus dem Internet trainiert. Und riesige Mengen von Bildern aus dem Internet sind tendenziell immer schon wahrscheinlich problematisch und voller sozusagen diskriminierender Inhalte, voller Stereotypen, voller Klischees.
Ja, aber warum? Man könnte doch sagen, so dieses Versprechen des Internet, mehr Demokratie, die Basis, jeder kann da irgendwas relativ niederschwellig einspeisen. Das hat ja mal was anderes versprochen. Also es ist eine Frage, die mich wirklich beschäftigt.
Aber wenn man mal in den letzten Jahrzehnten ins Internet geschaut hat, weiß man sozusagen, was sich da alles auftut, oder? Aber nein, es ist bestenfalls, wäre es ein Spiegel unserer Gesellschaften und unserer Kulturen und vor allen Dingen eben des globalen Nordens, Europas, Nordamerikas, was sich da wiederfindet in diesen KI-Trainingsdaten. Und dass die nicht frei sind von Rassismen, Sexismen und anderen Diskriminierungsformen, ist ja, eh schon ist offensichtlich.
Ja, ja, ne?
Also wenn es sozusagen das allein schon spiegeln würde, wäre es schon nicht besonders gut. Tatsächlich sozusagen gibt es, würde ich immer behaupten, in der Logik, wie KI-Bildgenerierung funktioniert, als eine Art Mustererkennung und Musterverstärkung eine zusätzliche Zuspitzung dieses, was man dann Bias nennen würde. Mhm. Ne? Also wenn ich, sagen wir mal, ein Bild einer Schweizer Familie generieren will, dann kann man sich das so vorstellen, dass das KI-Modell aus Hunderttausenden von Bildern von Familien und Hunderttausenden von Bildern, die irgendwie mit Schweiz-Bezug im Internet auffindbar sind, also wo irgendwo das sozusagen als Begrifflichkeit in der Beschreibung oder in dem Text rund um das Bild auftaucht, sozusagen ein Bild findet, was der Kombination dieser Muster am ehesten entspricht. Und das ist natürlich sozusagen in der Regel ein verdichtetes Klischee. Es ist sozusagen eine Familie, die auf den ersten Blick als Familie erkennbar ist, das heißt Vater, Mutter, 1, 2, 3 Kinder. Also sozusagen eine heterosexuelle, heteronormative Kleinfamilie. Und sozusagen, um sie dann als schweizerisch zu kennzeichnen, ist dann vielleicht eine Schweizer Flagge da oder es sind die Berge da. Und wenn es die Berge sind, ist es meistens dann das Matterhorn. Also es gibt sozusagen eine Übereindeutigkeit, was allein schon auch in dieser Logik des Prompting liegt und in dieser Logik sozusagen, ich erwarte von der Software, dass sie mir ein Bild gibt, was möglichst eindeutig und lesbar meiner Beschreibung entspricht. Da ist eine Art von Musterverstärkung und damit eine Klischeeverstärkung.
Aber man könnte ja irgendwie sagen, naja gut, statistisch ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass eine Schweizer Familie vielleicht nicht 3 Kinder, aber 1 oder 2 Kinder hat und eine helle Hautfarbe hat. Das Matterhorn ist dann statistisch schon unwahrscheinlicher. Aber im Grunde genommen, wenn ich dich richtig auch von den anderen Gesprächen, die wir schon hatten, verstanden habe, siehst du das Problem darin, dass damit Diversität verschwindet?
Es ist sozusagen, die Ausnahme verschwindet sowieso, die Outliers, das sozusagen nicht häufige, das ist, und es ist eben nicht allein der statistische Durchschnitt, sonst wäre es sozusagen tatsächlich
ohne Matterhorn.
Unter anderem, sondern es ist tatsächlich nochmal eine Vereindeutigung dessen in vielen Fällen. Und es ist auch eine Vereindeutigung von bestimmten ästhetischen Klischees und Vorstellungen.
Muss man nicht sagen, eine vermeintliche Vereindeutigung? Das ist ja ein Trugschluss, dass die typische Schweizer Familie vor dem Matterhorn sitzt.
Vereindeutigung im Sinne von, dass es besonders gut lesbare Bilder sind, dass die Bilder sofort, also es sind Bilder eigentlich fast immer, würde ich sagen, ohne Interpretationsbedarf. Es sind Bilder, die im Grunde Texte in Bilder übersetzen und zwar in einer möglichst lesbaren Form. Und ich glaube, das macht sie aber eben auch zum Teil so attraktiv. Wir waren jetzt ein bisschen weggekommen sozusagen von der Slopaganda. Aber tatsächlich sozusagen für propagandistische Zwecke ist genau das attraktiv, nämlich ich kann Bilder schaffen, die ausschauen fast wie Fotos, die hyperrealistisch ausschauen, aber die im Grunde Symbolbilder sind, die im Grunde sozusagen was ins Bild setzen, was eigentlich ein Slogan ist, was eigentlich eine Beschreibung ist, was eigentlich vielleicht sogar eine Karikatur ist. Ich musste jetzt daran denken, dass ich zuletzt ausgerechnet auf LinkedIn immer wieder Bilder im Zusammenhang mit der 10-Millionen-Schweiz-Initiative gesehen habe, die eben für die Initiative werben und sie tun das mit quasi Horrorbildern davon, wie es vermeintlich auf Schweizer Spitalfluren ausschaut, nämlich sozusagen die Ärzte sind komplett überfordert, 120% Auslastung, oder wie es sozusagen hier auf den Straßen ausschaut, nämlich die arme Schweizer Familie, die ihre Wohnung verloren hat und jetzt buchstäblich auf der Straße sitzt. Ja. Und zwar buchstäblich im Sinne von, da ist die Couch auf der Straße und die Familie sitzt da und sie hat noch den Kündigungsvertrag in der Hand. Also das sind natürlich Bilder, die hätte man sonst sozusagen gezeichnet, das sind quasi wie Karikaturen, die sehen jetzt aber aus wie Fotos.
Aber das Schräge ist ja, was nicht gezeigt wird, ist ein Schweizer Spital, das komplett überfüllt ist mit Schweizer Patientinnen und Patienten, die aber keine Pflegekräfte mehr haben und kein ärztliches Prosozial mehr, weil keine Pflegekraft Lust hat, in die Schweiz zu kommen, wenn sie nur einen unsicheren Arbeitsvertrag hat und die Familie nicht mitnehmen kann. Oder irgendwie Straßen, die nicht mehr gebaut werden, weil die Saisonniers nur noch ohne Familie kommen dürfen und keine Sozialversicherung mehr haben etc. Klar,
das
wird nicht gezahlt.
Nein, das ist klar, das ist, folgt ja ganz spezifischen und sehr, sehr offensichtlichen politischen Interessen, warum hier, der ich eh nicht mit abstimmen darf, diese Bilder gezeigt werden. Aber ja, klar.
Mm.
Aber das wäre sozusagen jetzt ein Beispiel, würde ich sagen, oder eines von vielen Beispielen für Slopagenda, also wo diese Logik sozusagen schnell und billig hergestellten, KI-generierten Content, der sich viral verbreitet, zu nutzen, um damit nicht einfach nur über Klicks und Likes irgendwie Geld zu verdienen, sondern eben tatsächlich auch politisch Einfluss zu nehmen, politische Ziele zu verfolgen. Und das, genau, gibt es in einer ganzen Bandbreite von Beispielen. Und das ist genau, was ich mir da im Augenblick in dieser Kolumne immer mal wieder anschaue.
Ja, und vor allem interessanterweise, aber das auch wieder verlinken wir auf deinen Vortrag, im rechten Spektrum und weniger im linken oder sogenannten Liberalen. Das ist aber nochmal wie ein anderes Thema.
Ja.
Ich habe natürlich immer noch unseren gemeinsamen Forschungsschwerpunkt so im Hinterkopf, Digital Religions. Was beschäftigt dich denn jetzt in Bezug auf das weite Feld Religion, Spiritualität, Weltanschauung da im Augenblick besonders?
Also ich würde sagen, auch in diesem Slopagenda-Thema findet man tatsächlich immer wieder religiöse Motive. Also ich habe mich jetzt, weil ich mich das jetzt gerade die Woche interessiert, versucht schlau zu machen, was gibt es denn noch mehr an zum Beispiel KI-generierter Propaganda auf TikTok zur 10-Millionen-Spalz-Initiative oder aus SVP-Sicht oder überhaupt sozusagen zu diesem ganzen Komplex. Und da kommt man sehr schnell auf KI-generierte Videos, die, ich würde sagen, sehr eindeutig mit apokalyptischen Bildwelten spielen. Also dann kommen da aus dem Himmel herabgefahren die Massen von EU, also und zwar mit sozusagen blau und den gelben Sternen, Lastwagen, die Schweizer Bauern buchstäblich überrollen. Mhm. Und das ist sozusagen vor einer Weltenbrand-Himmelskulisse, die offensichtlich sozusagen, wenn auch nur als Echo sozusagen, christliche Apokalyptik irgendwie noch mitträgt. Das Projekt, was meine Kollegin Katrin Trattner, die noch zu dir kommt, und ich gemeinsam verfolgen im Rahmen des UFSB, heißt Synthetic Realities oder synthetische Realitäten. Da geht es eben um KI-generierte Bildwelten und digitale Bildkompetenz oder Digital Visual Literacy. Könnte man lange drüber reden, auch wie Kompetenz und Literacy sich zueinander verhalten. Aber es geht eigentlich, weil wir da eher auch im Feld von religiösen Bildungsprozessen unterwegs sind, das ist der Cluster, in dem wir arbeiten, um die Frage, wie reagieren eigentlich insbesondere junge Menschen auf diese Flut von KI-generierten Bildern? Und was kann man vielleicht auch aus einer medien- und kulturwissenschaftlichen Sicht an Handreichungen, Hilfestellungen, Perspektiven anbieten oder gemeinsam entwickeln, um mit solchen Inhalten umzugehen? Was muss man eigentlich verstehen, um solche Inhalte sozusagen auch sich kritisch anzuschauen? Und so eine Grundidee, die wir, glaube ich, beide teilen, ist zu sagen, allein die Frage, ist das jetzt echt oder falsch, ist nicht ausreichend. Ne? Also häufig gibt es sozusagen im Blick auf KI-generierte Bilder diese Idee, man muss lernen sozusagen quasi das KI-generierte als Fälschung zu erkennen. Das ist sozusagen schon eigentlich die Kernkompetenz sozusagen. Und dann schau doch mal auf diese und jene Details und dann siehst du schon. Das ist so ein bisschen eingeschränkt, würde ich sagen. Weil diese Hinweise auf die Manipuliertheit sind extrem gebunden an sozusagen die Qualität der Software und dieser KI-Modelle, die sich ja dann doch ständig verbessert. Das heißt, zunehmend sozusagen wird man diese Hinweise nicht finden, wenn sie nicht gefunden werden sollen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, gleichzeitig gibt es sehr, sehr viele KI-generierte Inhalte, die gar nicht den Anspruch haben, in diesem Sinne realistisch sein zu wollen. Oder auch, also jetzt sozusagen, wenn jetzt zum Beispiel die EU-Laster sozusagen vom Himmel herabsteigen, ist das sozusagen kein Bild, was jemanden von einer falschen Wirklichkeit das überzeugen stimmt, soll, sondern das soll sozusagen eben eine affektive Wirkung entfalten. Mhm. Es soll Leute in ihren Weltbildern bestätigen und es soll sozusagen bestimmte Reaktionen auslösen.
Aber das war doch nun schon immer so, auch ohne KI. Also Wahlplakate aus den 30er Jahren, aus den 20er Jahren. Egal, ob man jetzt eher in die Sowjetunion schaut oder ins nationalsozialistische Deutschland, die haben genauso funktioniert. Also erschreckend, dass manche dann diese Bildsprache bis heute verwenden. Ja. Nur wo ist denn dann der Unterschied zu KI? Und ich will dann aber noch auf den religiösen Punkt kommen.
Aber erstmal der Unterschied, weil damit beschäftige ich mich wirklich und habe ich auch schon in einer Kolumne versucht, ein bisschen zu beschreiben, gerade sozusagen, wenn wir denken, totalitäre Propaganda des 20. Jahrhunderts. Ich finde, ein wesentlicher Unterschied, den wir heute sehen unter Social-Media-Bedingungen, und da ist Social-Media, würde ich sagen, noch mal wichtiger als AI, und AI ist eher noch eine Art Brandbeschleuniger. Totalitäre Propaganda ist sozusagen top-down, die funktioniert im Grunde vertikal. Es gibt das Propagandaministerium, es gibt Hunderte und Tausende von professionellen Kräften, die Reichsparteitagsfilme mit großem ästhetischen Aufwand inszenieren, und sozusagen die Massen, an die sich das wendet, die kommen im Bild vor, die werden inszeniert, die machen aber nicht wirklich aktiv in dem Sinne mit. Das ist heute ganz anders. Also auf Social Media machen in gewisser Weise alle mit. Und natürlich gibt es sozusagen staatlich produzierte Propaganda. Beispiel wäre jetzt aktuell die Propaganda des iranischen Regimes, die sehr, sehr erfolgreich ist, sehr, sehr gut gemacht ist, auch von professionellen Agenturen gewissermaßen, die aber wohl doch im staatlichen Auftrag agieren, soweit man das weiß, sonst käme das sozusagen auch gar nicht in die globalen Netze in der Form. Aber sehr schnell gibt es auch andere Akteure, die einfach auf den Zug mit aufspringen und zum Teil eben auch aus kommerziellen Interessen. Also die dann zum Beispiel auch Trump-Videos machen, wo Trump als 80er-Jahre-Popstar über die Straße von Hormuz singt, so ein Synthie-Pop-Song, natürlich auch KI generiert. Das ging auch viral, das hat ein Berliner YouTuber gemacht, als Satire oder was auch immer, als kommerzielles Ding eigentlich. Das wird dann aber geteilt von der iranischen Botschaft in Südafrika und geht dann viral. Also da gibt es also ein seltsames Zusammenspiel zwischen staatlichen Akteuren, kommerziellen Akteuren und unzähligen Accounts und Privatleuten, die gewissermaßen auch dieses Zeugs mitteilen und zum Teil eben auch mit generieren. Mhm. Auch die Sachen, die Trump auf Social Media teilt, die macht er ja nicht alle selber. Der setzt sich ja nicht, also gehen wir mal davon aus, abends hin und schmeißt den KI-Bildgenerator oder Videogenerator an, sondern das wird ihm irgendwie zugespielt aus den Weiten des Internets, von seinen Staffern, von seinen Leuten im Umfeld. Und er nimmt das auf. Aber das heißt, es gibt sozusagen eine ganze verteilte und vernetzte Propagandaproduktion oder Slopaganda-Produktion, die über Social Media eben nicht mehr von oben nach unten, sondern verteilt, vernetzt, horizontal funktioniert. Und die vor allen Dingen auch immer aufeinander reagiert, wo Leute sozusagen dann auch Themen aufgreifen, die andere sozusagen schon gesetzt haben. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, was, glaube ich, sehr eindrücklich war. Es gab diese rassistische Propaganda oder im Grunde dieses rassistische Meme über haitianische Einwanderer in den USA, die angeblich Katzen und Hunde essen.
Ja.
J.D. Vance hat das verbreitet, andere haben das verbreitet.
Also eine Aussage, die ursprünglich von Trump stammte.
Auf jeden Fall aus dem Trump-Umfeld und von Trump und anderen sozusagen massiv geteilt wurde und wo dann gerade auf X unzählige Accounts aber genau diese Aussage dann bebildert haben oder umgekehrt bebildert haben, wie Trump, Vance oder andere sozusagen die Katzen und die Hunde retten vor den EinwanderInnen und so weiter. Wo es also sozusagen eine Art verteilte und KI-gestützte Meme-Produktion gab, die diese völlig absurde Propaganda-Erzählung gewissermaßen gemeinsam ausgestaltet haben. Also das ist sozusagen auch eine kollektive Weltproduktion, die da stattfindet, auch über Bildgenerierung als ein Element. Und die geht sozusagen hin und her zwischen offiziellen politischen AkteurInnen und irgendwelchen Leuten im Internet.
Ja.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Neue. Nicht so sehr sozusagen, dass es solch, wie die Bilder dann ausschauen. Im Gegenteil, das wäre tatsächlich das Bezeichnende, wie ästhetisch konventionell das Allermeiste davon ist. Und wie sehr es sozusagen in sehr klassischen Bildmustern verhaftet ist. Was auf der ästhetischen Ebene vielleicht neu ist, ist die zunehmende Ununterscheidbarkeit von Dingen, die quasi rein illustrativ sind und Dingen, die quasi fotografisch ausschauen. Ja, ne?
Also Symbol und sogenannte Realität.
Symbol oder sagen wir mal, und indexikalische Aufzeichnung im Sinne eben klassischer technischer Medien wie Film und Fotografie. Es muss irgendwas gegeben haben, von dem, wo ein Bild gemacht wurde. Nee, muss es nicht. Das kann einfach die Visualisierung von irgendeinem Slogan sein.
Die aber so aussieht, als wäre es tatsächlich zum Beispiel eine Fotografie.
Die davon ununterscheidbar wird.
Ja. Ich will hartnäckig nochmal auf dieses Feld Religion zurückkommen. Bitte. Roland, wir haben ja vor unserem Gespräch hier, als wir beide schon auf diesen Elefantensofa saßen, hier in unserer Nonnengruft, kurz über den Papst gesprochen. Der hat sich jetzt gerade sehr prominent geäußert mit einer Enzyklika zu diesem Themenbereich KI. Und es ist noch zu frisch, um abschließend dazu was zu sagen. Aber es ist ja spannend, dass der Papst sagt, es ist ein Thema, mit dem auch er als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, und damit ist er nun mal eine sehr prominente Person, sich dazu äußern will. Und das Bild, das er da verwendet hat, ist der Turmbau zu Babel. Mhm. Also diese Geschichte aus der hebräischen Bibel, dass ein Turm gebaut werden soll, der bis in den Himmel reicht. Und das Ganze scheitert grandios, weil Gott findet das jetzt nicht so eine gute Idee. Und die Leute sprechen verschiedene Sprachen, verstehen sich nicht mehr. Ja. Das große Scheitern aufgrund einer Kommunikationsunfähigkeit der Menschen miteinander. Ich weiß nicht, ob das theologisch so ganz korrekt ist im Sinne meiner Kolleginnen und Kollegen, aber du weißt, was ich meine. Und was heißt jetzt dieses Bild für dich oder wie hast du das aufgefasst, was der Papst eigentlich damit möchte?
Also ich habe es so gelesen, aber kein Theologe, also von daher sozusagen laienhafte Deutung, dass er eben genau diesen falschen Universalismus und diesen falschen Totalitätsanspruch des Digitalen und dann eben auch insbesondere der Digitalkonzerne und der großen Tech-Firmen damit anprangern möchte. Also ein Projekt sozusagen, was mit einem unglaublichen Machtanspruch und einem unglaublichen Anspruch eben auch der Vereinheitlichung und Universalisierung antritt, was im Silicon Valley dann AGI heißt, also Artificial General Intelligence, die Idee sozusagen, dass das, was sie jetzt unter AI verkaufen, nur der erste Schritt ist zu einer viel noch umfangreicheren und umfassenderen Idee von künstlicher Intelligenz.
Ganz kurzer Exkurs, was
die
ist
AGI,
die Idee?
Das wäre sozusagen dann die künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz nicht nur ersetzen kann, sondern auch noch übersteigt. Also die alles kann, was der Mensch kann, mindestens und das noch besser. Und das ist eine Idee, die sehr stark eben auch von ganz bestimmten posthumanistischen Ideen geprägt ist.
Auch transhumanistischen Ideen. Da haben wir auch mal einen Podcast zu gemacht. Ja.
Genau, also es geht auch um sozusagen eine Idee sozusagen der Überwindung des Menschen und dass sozusagen sich der Papst dazu äußern muss, ist nicht weiter überraschend. Aber ich habe das Gefühl, reagiert auch sehr, sehr direkt eben auf den Machtanspruch dieser Konzerne und ihren Anspruch, sozusagen sämtliche Lebensbereiche umkrempeln zu können und zu wollen, insbesondere natürlich auch Arbeitswelten.
Ja.
Und will dem ein Bild entgegensetzen von Technologie, die eben weder einfach ein neutrales Werkzeug ist, weil sie das nie ist. Also es gibt sehr explizite Passagen in der Enzyklika, so wie ich das verstanden habe, die fast sozusagen man auch in den Science and Technology Studies so finden könnte. Also wo
ist er nicht auch studierter Mathematiker?
Ich meine, ja.
Ja.
Also, und er wurde, glaube ich, sehr, sehr umfassend und sehr, sehr gut von ganz unterschiedlicher Seite beraten. Also hat durchaus auch sozusagen mit Leuten aus dem Silicon Valley Kontakt, aber hat auch mit prominenten KI-KritikerInnen Austausch mittelbar und unmittelbar gepflegt und ich glaube, vieles ist da eingeflossen. Und eben insbesondere der Blick auf Technologie als etwas, in dem sich immer auch gegenwärtige Machtverhältnisse abzeichnen, einschreiben und das sozusagen man eben auch nicht von diesen lösen kann und weswegen man sozusagen eben auch eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über Nutzen und Grenzen von Technologien führen muss, was, glaube ich, die wichtigste Forderung ist und wo er sehr viel weitergeht, scheint mir, als viele andere Institutionen der Gegenwart. Und das finde ich bemerkenswert. Also wenn wir uns umschauen in Universitäten oder auch in der Politik, gibt es eher, wenn nicht eine große Begeisterung für KI, doch sozusagen dieses Gefühl, man kann dem nicht entkommen, man muss auf jeden Fall da mitmachen, man muss sich auf jeden Fall da einstellen. Das ist die Zukunft, die sowieso kommt. Und dann sozusagen von so prominenter Seite gesagt zu bekommen, nein, das ist etwas sozusagen, was eine Herausforderung ist, aber was sozusagen gestaltbar ist und gestaltbar bleiben muss und wo man sich sozusagen nicht den Ideen von letzten Endes einer Handvoll sehr mächtiger, einflussreicher Individuen beugen muss, das ist, glaube ich, ein wichtiges Statement. Dass das sozusagen die katholische Kirche in dieser Zeit leistet und keine andere gesellschaftliche Institution, ist schon auch ein Zeichen unserer Zeit.
Ja, du, ich finde das spannend, dass du das andeutest oder so ganz direkt sagst. Es ist eben aus Sicht des Papstes nicht so und ich nehme an, auch aus deiner Sicht nicht so, dass wir da völlig passiv überwältigt quasi alle Viere von uns strecken und sagen, man muss vielleicht irgendwie noch einen Umgang damit finden, aber das war's dann auch. Wir sind überwältigt davon, weil das hat dann schon auch jetzt so gegen Ende unseres Gesprächs fast wieder was Apokalyptisches. Und für mich, es löst wirklich für mich apokalyptische Gefühle zum Teil aus. Ja. Insofern schon noch die Frage an dich, was würdest du denn sagen, wie wir uns als Institution, aber dann auch als einzelne Personen, in welcher Weise können wir uns denn dazu verhalten, um nicht einfach nur mitzumachen? Weil ganz entgehen tun wir dem ja tatsächlich nicht.
Also ich denke, in einer Universität ist das die wirklich große Herausforderung, einerseits sich nochmal zu fragen, was bedeuten diese Technologien für das, was wir hier tun? Und zwar auch gerade in den Geistes- und Kulturwissenschaften für unsere Kernkompetenzen, wenn so getan wird, als ob diese Dinge lesen und schreiben könnten, was sie in gewisser Weise können und in gewisser Weise nicht. Was heißt das für unser Lesen und Schreiben? Was müssen wir vor allen Dingen auch in der Lehre an Kompetenzen vermitteln, damit Studierende zum Beispiel ihre eigene Sprache finden?
Ja, und dann auch nutzen. Ja.
Und die auch nutzen. Und dann vielleicht auch, wenn es denn sein muss, im Zweifelsfall auf KI-gestützte Software zurückgreifen für diese oder jene Zwecke, aber ein kritisches Verhältnis haben zu dem, was die ausspucken und es nicht sozusagen blind einfach übernehmen, weil was KI sehr, sehr gut kann, ist sozusagen Ergebnisse reproduzieren. Also einen Text sozusagen zu produzieren, der irgendwie so ausschaut wie ein fertiger Text. Aber sie kann einem sozusagen eben nicht die Arbeit sozusagen am Text abnehmen. Und
das kann sie eben schon. Sie kann einem das Denken nicht abnehmen.
Aber das ist aber für mich Arbeit am Text, ja. Also sozusagen, weil sie die eigentliche Arbeit, also das, was man lernt sozusagen beim Schreiben, lernt man beim Schreiben. Und das Ergebnis zu reproduzieren, ist eben, führt einen nirgendwo hin. Also das eine und das andere ist eben die Frage, wie verhalte ich mich selber kritisch zu dem, was das ausspuckt? Wie befrage kritisch die Quellen, die da angeblich genutzt wurden oder nicht. Zum Teil, glaube ich, zwingt uns KI sehr klassische geistes- und kulturwissenschaftliche Fähigkeiten nochmal viel, viel stärker zu betonen einerseits und andererseits uns zu fragen, sozusagen, wie sehr ist es eben, kann das eben auch Gegenstand unserer Forschung sein, was da passiert und was da an gesellschaftlichen Umwälzungen passiert und auch in dem kritischen Sinne und auch mit einem klaren Blick auf die Kosten dessen, also die diversen sozialen, kulturellen, ökologischen und sonstigen Effekte, die das hat.
Das heißt, im Grunde genommen hast du jetzt hier ein Plädoyer für die Geistes- und Kulturwissenschaften gehalten. Also gerade die ja massiv sowieso schon unter Druck sind, neben manchen Sozialwissenschaften, die aber manchmal für sich so das Gefühl haben oder andere denken, die haben sich jetzt mit KI erledigt. Du würdest sagen, gerade das Gegenteil ist der Fall.
Ich finde, die am wenigsten, ehrlich gesagt. Also wenn ich höre, was die Kollegen von Google auch zum Beispiel an der UZH einem erzählen über die Zukunft, wo es dann Google Co-Scientists gibt, die tausende von Papers lesen und Forschungshypothesen entwickeln, sage ich, gut, sollen die das für die Life Sciences machen, wenn die das brauchen? Ich brauche das nicht. Was soll das? Also das ist sozusagen eine Idee einer Effizienzsteigerung von Wissenschaft, die in manchen Disziplinen vielleicht attraktiv klingt, die, glaube ich, für die Geistes- und Kulturwissenschaften nicht die Bedeutung haben kann, weil wir eh nicht effizient sind.
Oh, ich weiß nicht.
Ich glaube, das ist nicht der Maßstab sozusagen. Also ich glaube, der Maßstab ist nicht effizient ja. im Sinne
von... Also wir sind nicht in dem Maß effizient, dass wir quantifizierbare Produkte rausschleudern.
Und ja. ich glaube sozusagen, dass quantifizierbare, also wenn überhaupt auch KI immer auch ein Symptom ist und ja. auch das gilt sozusagen für AI-Slop, der im Grunde zeigt, was läuft schief mit Social Media und den Anreizsystemen mhm. für Content-Produktion und das einfach nochmal sozusagen ins Absurde steigert. Und das ist dasselbe für AI, würde ich sagen, im wissenschaftlichen Kontext, wo man sehen wird, dass es eine bestimmte Massenpublikationskultur dadurch noch weiter angeheizt wird, dass es noch mehr Anträge geschrieben werden, so viele, dass dann sozusagen man KI braucht, um die dann auch mhm. zu reviewen. Das ist aber, glaube ich, eine Explizitmachung von strukturellen Problemen, die ohnehin schon naja. In diesem System angelegt sind und die sehr viel mit einer Idee von Quantifizierung, ja. Leistungsmessung, Effizienzsteigerung zu tun haben und die sich da als dann letzten Endes ja relativ absurd erweisen. Mhm. Und ich denke, für, für Reflexion über kulturelle Prozesse, Probleme, Fragestellungen bedeutet KI einen wichtigen Gegenstand, aber glaube ich keine in dem Sinne Bedrohung.
Ja. Das ist ein großartiges Ende. Also doch keine Apokalypse, aber eine Herausforderung, der wir uns deiner Meinung nach mehr stellen sollten, mhm. als wir das im Augenblick tun.
Auf jeden Fall.
Ja. Das ist ein wunderbares Ende.
Danke.
Fast Ende. Wir sind nicht ganz, wir sind okay. sozusagen kurz davor.
Ja.
Andi, du lachst auch schon. Wir hatten jetzt zum Teil hier sehr viele verschiedene Themen. Gibt's was, wo du denkst, da müsste man unbedingt noch mal kurz nachhaken?
Was ich mir noch überlegt habe oder was noch eine Frage wäre, auch weil mit diesem Begriff von Slop gibt es auch eine Art Abnutzung. Also kann man auch sehen, jetzt breit, jetzt nicht im Sinne von nur, dass die GeisteswissenschaftlerInnen sich dagegen wehren, mhm. sondern auch, dass breite Massen eben so KI-Bilder zum Beispiel ablehnen und eben finden, ich will das gar ja. nicht. Also es ist quasi auch ein Lichtstrahl am Horizont, dass es vielleicht eben auch eine breite Ablehnung davon, von diesem Slop gibt.
Also es ist auf jeden Fall so, dass gibt immer wieder Untersuchungen, wenn Leute wissen, dass bestimmte Inhalte KI generiert sind, lehnen sie tendenziell ab. Sie erkennen sie nicht unbedingt immer. Bei AI Slop würde ich sagen, sind viele dieser Genres sehr offensichtlich sozusagen KI generiert. Offensichtlich finden die eine gewisse Resonanz, wobei Resonanz eben in den Metriken von Social Media Plattformen ja auch nur heißen kann, dass Leute lang genug dran geblieben sind bei TikTok, weil sie nicht glauben können, was sie da gerade sehen und der Algorithmus, wie man dann immer sagt, das sozusagen schon als quasi Zustimmung wertet und immer mehr von dieser Art von Inhalten ihnen präsentiert. Ich glaube, es gibt auch Hinweise, dass gerade jüngere Menschen auf TikTok und Instagram eher auch genervt sind von offensichtlich KI-generierten Inhalten und dass es auch eine Liebe gibt zu Dingen, die sehr klar handgemacht sind. Was es gibt zum Beispiel auch, was ich sehr interessant fand, was Kollegin Valentina Tandy letztes Jahr auf unserer Konferenz React and Respond präsentiert hat, dass gewissermaßen klassische Influencer reagieren auf KI-generierte Inhalte, die parodieren und nachmachen. Also dass sozusagen mit ganz analogen fast sozusagen Mitteln diese Effekte imitiert werden und damit sozusagen auch ein gewisser Witz entsteht. Also es gibt vielleicht auch so eine Art Hin und Her zwischen den KI-generierten Inhalten und ihrer sozusagen menschlichen Parodie. Aber es gibt, glaube ich, immer alles und es gibt sehr viel Widerstand und Genervtheit von KI, auch gerade im Bereich der Werbung ist das, denke ich, spürbar. Und da werden sich sozusagen die entsprechenden Agenturen auch genau anschauen, sozusagen, was die Leute zumuten können und was nicht.
Hängt das nicht auch damit zusammen, dass Menschen eine vielleicht sogar wirklich als anthropologische Konstante das Bedürfnis haben nach einer Begegnung, direkten Begegnung mit anderen Menschen? Also zur selben mhm. Zeit, am selben Ort, so wie wir beide ja. jetzt. Also wir sitzen uns hier alle drei im Dreieck gegenüber. Das ist ein Unterschied, als wenn wir uns nur digital sehen und hören würden sozusagen. Oder als wenn ich wüsste, ihr beide seid jetzt Avatare. Mir ist klar, dass manchmal das es ersetzen kann. Das wissen wir ja inzwischen. Also Leute glücklich sind, wenn sie mit einer Computerstimme reden können, bevor sie gar niemanden haben. Und diese Computerstimme vielleicht ihnen dann auch noch immer wieder zustimmt. Und das ist viel schicker als der Ehemann, der sonst ständig rumgemosert hat. Oder der Hund, der dann auch mal vor die Tür wollte.
Ja.
Ist mir alles klar. Aber gleichzeitig scheint ja doch dieses Bedürfnis bestehen zu bleiben bei sehr, sehr vielen Menschen nach direkten Kontakt und Austausch. Und also nach dem, was man dann so, ja, ich würde es in Anführungsstrichen Seiten als Authentizität bezeichnet. Und dann ist diese KI-generierte Geschichte etwas, was dann nicht als authentisch erlebt wird.
Ich denke, das gilt für viele Menschen so, aber wie du richtig sagst, es gibt inzwischen ja auch genügend Gegenbeispiele, wo Leute tatsächlich behaupten, sie hätten sich in ihren Chatbot verliebt und so weiter. Also offensichtlich gibt es auch eine große Verführungskraft dieser Technologien.
Das heißt eigentlich, wir wissen noch nicht ganz, wo das Ganze hinläuft.
Ich zumindest nicht.
Gut, wir beide, Andi und ich natürlich auch nicht, wir sind alle keine ProphetInnen, sonst hätten wir eine andere Form vom Podcast. Vielen Dank, Roland, fürs Hiersein.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Sich Zeit nehmen und zusammen nachdenken oder austauschen. Es war ein Podcast der Universität Zürich, ganz konkret des universitären Forschungsschwerpunkts Digital Religions. Und wir freuen uns, wenn ihr uns grundsätzlich abonniert. Und ihr könnt uns auch folgen auf Social Media, in dem Fall auf Instagram, erleuchtung_garantiert. Redaktion und Technik kommen von der Podcast-Schmiede und natürlich von Andi Gredig. Vielen Dank. Dann bis in einer Woche.